Deutschlandfunk Interview.
Mitgehört hat Malte Lierl vom GIGA-Institut für Afrika-Studien in Hamburg. Guten Tag, Herr Lierl.
Guten Tag.
Wir haben es gemeinsam gehört, das Ultimatum der ECOWAS ist verstrichen. Dennoch gibt es wohl vorerst zumindest kein militärisches Eingreifen der westafrikanischen Staatengemeinschaft im Niger. Ist das eine gute Nachricht für die Region?
Ja, eine Militärintervention wäre zum jetzigen Zeitpunkt hochriskant. Also niemand, weder die ECOWAS noch das nigrische Militär, haben ein Interesse daran, leichtfertig einen Krieg vom Zaun zu brechen. Und deswegen setzt ECOWAS vor allem auf Verhandlungen, hat aber auch die Vorbereitung einer Intervention angewiesen, sozusagen als letztes Mittel. Und das ist auch konsequent, um die Verhandlungsposition aufrechtzuerhalten.
Wenn man droht, das weiß man aus der Kindererziehung, wenn man droht, dann aber keine Konsequenzen folgen, dann ist man ganz schnell ein zahnloser Tiger. Ist die ECOWAS so etwas wie ein zahnloser Tiger?
Für die ECOWAS ist der Putsch im Niger eigentlich sowas wie die letzte Chance, die Drohkulisse aufrechtzuerhalten. Denn nach den Putschen in Guinea, in Mali, in Burkina Faso, wo keine militärische Intervention gefolgt ist, sind nunmehr die Demokratien in der ECOWAS in der Minderheit. Und wenn ECOWAS einstmals als Versicherung der Demokratien gegen Putsche gedacht oder konzipiert war, wird das jetzt immer schwächer, je mehr Glieder der Kette sozusagen fallen. Und es besteht natürlich die Angst vor einem Domino-Effekt, der auf weitere Länder in Westafrika ausgreift.
Ein Domino-Effekt, und Sie haben es hochriskant genannt, das Risiko eines militärischen Eingreifens. Welche Folgen hätte denn ein solches Eingreifen? Kann man sich das vorstellen? Droht dann ein Flächenbrand in ganz Westafrika?
Also es wäre nicht so einfach wie in Gambia 2017, als eine ECOWAS-Eingreiftruppe dafür gesorgt hat, dass der rechtmäßige Wahlgewinner sein Amt antreten konnte. Niger ist das flächenmäßig größte Land in Westafrika und in vielen Gegenden haben nicht einmal die Sicherheitskräfte selbst die Kontrolle. Es sind Dschihadisten vom Islamischen Staat aktiv. Also das wäre keine Intervention, die in einigen Stunden über die Bühne gehen würde, sondern eine sehr große Operation. Vor allem aber ist es unklar, inwieweit ein militärisches Eingreifen Rückhalt in der nigrischen Gesellschaft finden würde. Es würde den Putschisten möglicherweise ermöglichen, sich als Opfer statt als Täter darzustellen und mit Nationalismus Menschen zu mobilisieren und weiter gegen die Demokratie aufzuhetzen. Das wäre auch kontraproduktiv.
Und deswegen fährt ECOWAS ja offenbar eine Doppelstrategie, militärischer Druck, diese Drohkulisse, die aufrechterhalten wird, und eben Diplomatie. Wie erfolgversprechend ist diese Doppelstrategie?
Momentan spielt den Putschisten noch die Zeit in die Hände, denn je länger sie an der Macht sind, desto eher können sie ihre Macht konsolidieren. Aber irgendwann werden sie merken, dass sie alleine keine Regierung führen können. Dafür brauchen sie Partner im Land, also die Unterstützung der relevanten gesellschaftlichen und politischen Kräfte und auch internationale Partner. Und dann werden sie verhandeln müssen. Burkina Faso, das Nachbarland, bietet ein gutes Beispiel dafür. Die jetzige Übergangsregierung ist zwar nicht demokratisch, aber sie ist auch keine tyrannische Schreckensdiktatur. Sie ist sozusagen politisch eingehegt worden und es gibt einen mit der ECOWAS ausgehandelten Zeitplan für die Rückkehr zu einer Zivilregierung.
Gibt es auch im Niger diese Aussichten, dass die Militärjunta irgendwann die Macht zurückgibt und demokratische Wahlen ermöglicht?
Das halte ich für das wahrscheinlichste Ergebnis, denn wie gesagt, allein wird sich die Junta nicht an der Macht halten können. Natürlich besteht immer das Risiko, wenn so eine Junta an der Macht ist, dass sie mit der Zeit repressiver wird, insbesondere wenn es offensichtlich wird, dass sie mit ihrem Versprechen scheitert, die Sicherheit im Land zu verbessern. Dann wird es kritisch. Also man sollte den Blick darauf richten, was langfristig der Wiederherstellung der Demokratie in Niger am meisten nützt. Und ich glaube, das ist die Stimmung in der nigrischen Bevölkerung im Blick zu halten und ganz klar die Ziele und Absichten zu kommunizieren, die die verschiedenen internationalen Akteure in der Situation haben.
Sie haben die Bevölkerung gerade angesprochen, Herr Liel. Wenn man die Bilder betrachtet aus der Hauptstadt des Niger, da sieht man durchaus Menschen, die den Putschisten zujubeln. Ist das alles inszeniert oder gibt es tatsächlich eine Unterstützung breiter Art für die Putschisten?
Ja, es gibt tatsächlich Daten dazu, die sagen, dass eine Mehrheit die Demokratie bevorzugt. Aber es gibt auch ungefähr die Hälfte der Bevölkerung, die es in manchen Situationen für legitim erachtet, wenn das Militär die Macht ergreift, weil zivile Regierungen versagen. Also es ist keine Selbstverständlichkeit, dass so ein Putsch von der breiten Masse der Bevölkerung abgelehnt wird. Und es ist eben auch so, dass keine kritische Masse in Niger bereit war, Risiken einzugehen, um sich dem Putsch entgegenzustellen. Und eine Rückkehr zur Demokratie wird erst dann möglich sein, wenn auch die Bevölkerung dahinter steht.
Also Teile der Bevölkerung, wenn ich Sie richtig verstehe, mögen durchaus oder haben durchaus Sympathien für diese starke Hand der Putschisten. Was erhoffen Sie sich denn von diesen neuen Machthabern?
Ich glaube, das ist vor allem eine Folge dessen, dass Menschen in dem Land so verzweifelt sind, dass sie sich an jeden Strohhalm der Hoffnung klammern. Denn die Situation im Land ist katastrophal. Es gibt große Probleme bei der Ernährungssicherheit, bei der Versorgung mit Wasser. Und dann ist da das Sicherheitsproblem durch die Präsenz des Islamischen Staates.
Mhm. Warum sind bei den Kundgebungen in der Hauptstadt immer wieder russische Flaggen zu sehen?
Ja, Russland ist schnell dabei, wenn so ein Putsch geschieht, seine Flagge zu platzieren. Und diese Propaganda, die es schon in den Nachbarländern gegeben hat, auch die Desinformationskampagnen, die Russland in den vergangenen Monaten bereits gelenkt hatte, die sind nicht ohne Wirkung geblieben. Und es gibt tatsächlich Menschen, die, wie gesagt, sich an jeden noch so absurden Strohhalm der Hoffnung klammern, in einer Situation, die so ausweglos erscheint wie im Sahel.
Der Niger ist ein bitterarmes Land, Sie haben es erwähnt, die Menschen greifen nach jedem Strohhalm, aber der Niger ist ja auch reich an Bodenschätzen, etwa es gibt viel Gold, es gibt viel Uran. Macht das das Land, den Niger, auch interessant für Russland und andere Länder?
Ja, das ist einer der Faktoren, die es für Putschisten überhaupt interessant machen, die Macht zu ergreifen. Denn wenn sie zum persönlichen Vorteil möglicherweise die Ressourcen des Landes unter Wert an Russland abgeben können und dafür ihr Regime durch Wagner-Söldner geschützt wird, dann erleichtert das natürlich die Kalkulation für Putschisten. Das ist eine tragische Konsequenz des Rohstoffreichtums.
Also den Putschisten geht es nicht in erster Linie um irgendwelche politischen Inhalte, sondern durchaus auch um persönliche Bereicherung.
Die Putschisten sind niemandem rechenschaftspflichtig im Gegensatz zur vorherigen Regierung. Und deswegen besteht auch kein Grund zur Annahme, dass sie im Interesse der Gesellschaft handeln würden.
Der Niger, Herr Liel, war ja zuletzt ein wichtiger Verbündeter Europas und der USA in der Region, in der Sahelregion, besonders im Kampf, Sie haben es erwähnt, gegen den islamistischen Terror. Wie hat der Putsch jetzt diese strategische Lage verändert?
Für Europa ist das eine schwierige Situation, auch für die USA, die eine riesige Drohnenbasis im Niger unterhalten, die, glaube ich, 100 Millionen Dollar gekostet hat. Die militärische Präsenz des Westens wird dadurch sicherlich weiter reduziert. Aber die Frage war auch, was man damit noch zu erreichen erhoffte. Ich glaube, man muss sich auf eine dauerhafte Präsenz der Dschihadisten im Sahel einstellen. Und paradoxerweise wird vielleicht der Zusammenbruch der Demokratien im Sahel auch dazu führen, dass sich die politischen Strategien im Umgang mit den Dschihadisten verändern und dass vielleicht irgendwann eine Machtbalance gefunden wird oder ein Gleichgewicht gefunden wird, wo sich die Staaten etwas konsolidieren können, ohne natürlich, dass die Präsenz der Dschihadisten in den Grenzregionen dann wegginge.
Im Deutschlandfunk heute Mittag Malte Lierl vom GIGA-Institut für Afrika-Studien. Ich danke für Ihre Zeit und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.